Rente. Allein das Wort löst bei vielen schon Emotionen aus. Für die einen Neugier und eventuell Vorfreude, wenn sie bald ansteht. Für die anderen gegen Sorgen und vielleicht sogar leichte Panik, besonders wenn man zur Generation Z gehört. Geht es dir auch so? Dann bist du nicht allein, denn die Altersvorsorge ist ein Thema, das uns nämlich alle bewegt. Ist die Rente überhaupt noch sicher? Zahlen wir heute ein, nur um später festzustellen, dass nichts mehr für uns übrig bleibt? Worum geht es bei den geplanten Reformen? Und in Zeiten von steigenden Mieten und Inflation, wie kann man überhaupt noch vorsorgen? Mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt und all diese Fragen möchte ich heute mit euch in meinem heutigen Podcast klären.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und für meine heutige Folge habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen, die aus unterschiedlichen Generationen stammen und das Thema persönlich, aber auch fachlich fundiert beleuchten können. Zum einen Kevin Masurat, er ist 26 Jahre alt und vertritt hier die Generation Z. Er arbeitet bei der Volksbank Rhein-Lippe als Compliance-Beauftragter und ist Mitglied von Neon Blau, der Next Generation Consultancy der Volksbanken Raiffeisenbanken. Und wieder bei uns zu Gast Daniela Steinle, sie ist 56 Jahre alt, vertritt damit die Generation X und ist Rentenexpertin bei der genossenschaftlichen Versicherung R&V. Hallo Kevin, hallo Daniela, ich grüße euch.
Hi Falco.
Hallo, schön wieder hier zu sein.
Kevin, beginnen wir mal mit dir. Du bist Vertreter der Generation Z heute. Ja, magst du dich einmal kurz vorstellen und auch gerne ein bisschen was zu Neon Blau erzählen? Da macht ihr interessante Sachen für die Volksbanken, Raiffeisenbanken.
Ja, ich bin Kevin. Ich komme aus Dienstlagen in Nordrhein-Westfalen, bin seit 2018 in der Bankenwelt unterwegs, klassisch angefangen mit einer Ausbildung, also einen wirklich ganz normalen Bankerberuf gelernt, bin dann über die Kundenberatung bei uns im Compliance auch gelandet. Studiere nebenbei auch noch Wirtschaftsrecht und neben den ganzen Finanzen habe ich auch noch so ein Herz für Musik, das mich in meiner privaten Zeit begleitet. Und irgendwann vor ein paar Jahren habe ich gemerkt, über das Thema Finanzen wird eigentlich viel zu wenig gesprochen und gerade bei meiner Generation ist auch eigentlich gar nicht so viel Wissen dafür da. Deswegen habe ich mich damals bei Neon Blau engagiert. Wir beraten Banken eben zu solchen Themen aus der jungen Generation, für die junge Generation, wie kann man solche Themen einfach vermitteln? Bringen Banken untereinander in den Austausch. Wir fungieren als Feedbackgeber und immer nah an den Bedürfnissen junger Menschen. Was wir damit erreichen möchten, ist relativ klar. Finanzbildung einfacher, moderner gestalten und eben für uns als junge Generation nicht mehr hin zum Fachjargon, sondern einfach zu, ja, verständlichem Wissen, was uns raus aus der Theorie rein ins echte Leben bringt.
Kevin, du hast gesagt, von der jungen Generation für die Generation beratet ihr die Volksbanken. Würdest du dann sagen, man braucht jemanden, ich sag mal, aus deiner Altersgeneration, der Verständnis hat für das, was jemand anders braucht, also jemand, der vielleicht deutlich älter ist, ein Berater, der vielleicht schon jenseits der 50 ist, kann gar nicht mehr verstehen, was euch denn so bedrückt?
Ich glaube, es ist schon einfacher, wenn du jemanden aus deiner Generation hast, weil er in einer ähnlichen Lebenslage ist. Deswegen ist es wichtig, dass man nicht über zum Beispiel junge Menschen spricht, sondern mit jungen Menschen. Viele Banken gehen mittlerweile zum Beispiel dazu hin und beraten ganz bewusst eben jüngere Kunden mit Leuten aus der eigenen Altersgruppe. Hat natürlich viele positive Effekte. Man ist sprachlich auf einer Augenhöhe, man kennt die gleichen Sachen, die auch so bei Social Media rumgeistern und ist da eben sehr nah an dem aktuellen Puls der Zeit.
Dann lass uns auch gleich bei deiner jungen Generation bleiben. Die Unsicherheit in Bezug auf die gesetzliche Rente, die nimmt ja immer weiter zu und besonders eben auch die junge Generation ist hiervon betroffen, weil es immer die Frage ist, bleibt für uns überhaupt noch irgendwas übrig? Wie ist denn das, wenn du dich mit deinen Freunden und Bekannten unterhältst? Ist das überhaupt ein Thema und mit welchen Gefühlen blickt ihr auf die aktuellen Diskussionen?
Das ist grundsätzlich schon ein Thema, allerdings eher etwas, was so im Hintergrund kursiert. Es ist jetzt nicht so, dass wir am Wochenende über das Thema Rente diskutieren, sondern manchmal kommt es tatsächlich sehr punktuell auf und man spricht schon mal darüber, hey, hast du so die erste Renteninformation bekommen? Ich habe meine vor kurzem auch zum ersten Mal bekommen und war eigentlich erschrocken, was dann da auch prognostiziert wird. Ich finde, das Vertrauen in dieses Thema Rente ist sehr begrenzt. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich mit meinen Freunden dann auch mal darüber spreche. Denn wir wissen eigentlich gar nicht, was am Ende dabei rumkommt. Mittlerweile merke ich zumindest hier auch aus meiner Bankenbrille, dass ganz, ganz im Vordergrund das Thema Eigenverantwortung steht, dass man selber auch noch was in die Hand nimmt, weil man die aktuelle Generation bezahlt und nicht in den Topf einzahlt, um am Ende dann auch vielleicht das Gleiche dabei rauszubekommen.
Daniela, dann schwenken wir mal über zu dir. Magst du dich auch kurz vorstellen und auch gerne ergänzen, ja, mit welchen Gefühlen blickt denn deine Generation auf das Thema Rente? Sagt ihr, hey, wir sind fein raus, alles gut?
Ich bin Daniela, 56 Jahre alt. Ich bin bei der R&V Lebensversicherung seit 35 Jahren tätig und gerade auch in der Produktentwicklung kümmere mich um Rentenversicherung und damit auch um Rentenleistungen, auch aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Ich habe einen Sohn, der genauso alt ist wie Kevin, also auch zur Gen Z gehört, habe insofern also auch diesen direkten Bezug und bin selber als Mitglied der Gen X von der Erhöhung des Rentenalters zunächst mal betroffen. Das heißt, statt 65 Jahre ist ja unser Regelaltersrente bei 67 Jahren. Und ich sehe für meine Generation noch weitere Herausforderungen. Viele, so habe ich den Eindruck, verlassen sich durchaus auf die Sozialversicherungssysteme, müssen aber dann feststellen, dass die Rente deutlich geringer ausfällt und dass eben gerade auch im Hinblick auf die steigenden Lebenshaltungskosten die Rente nicht so viel wert ist, wie man vielleicht gedacht hat. Und die meisten Menschen unterschätzen auch ihre Lebenserwartung. Das heißt, sie glauben, dass sie gar nicht so lange leben und auch, dass sie überhaupt nicht von Pflegebedürftigkeit betroffen sein werden. Das sind beides Aspekte, die aber ja ganz viel ausmachen werden, was ich auch in Gesprächen mit Kundinnen in den Volks- und Raiffeisenbanken immer wieder feststelle. Ich gebe also Seminare auch für Kundinnen und stelle gerade eben bei den Frauen fest, dass da zum einen nicht so viele Kenntnisse da sind für die persönliche Situation und auch eine gewisse Hilflosigkeit, was man denn jetzt noch machen kann.
Jetzt bekommt ja, wie du jemand, Kevin hat gesagt, erst den ersten Rentenbescheid bekommen. Jetzt, ich habe schon mehrere bekommen, du noch deutlich mehr als ich. Man wird ja schon relativ gut informiert, was einen nachher erwartet. Wird das so ein bisschen nach hinten geschoben und erst 5 Jahre zuvor, also ne, mit 60 merkt man, heuer, das reicht auch gar nicht. Wie siehst du das?
Es sind, glaube ich, 2 Aspekte. Zum einen gibt es natürlich ganz viele, da sind glücklicherweise ja schon Löcher drin in der Renteninformation. Die steckt man einfach in einen Ordner und packt den ins Regal. Und zum anderen wirft man vielleicht einen Blick drauf und findet die Zahlen ja ganz interessant. Da sind auch Hochrechnungen drin. Da muss man eben auch vorsichtig sein, was diese Informationen wirklich bedeuten und was sie dann tatsächlich ausmachen. Denn man darf ja auch nicht außer Acht lassen, dass eben nicht nur die Hochrechnung auch mit einer Inflation erfolgen, sondern dass eben auch die Lebenshaltungskosten steigen werden.
Und manche denken ja sogar, es ist brutto für netto, ne? Da geht ja noch einiges runter von dem, was ich da kriege.
Auch das noch. Es ist nicht die Rente, die schließlich ausgezahlt wird, sondern muss zumindest ja auch Sozialversicherungsbeiträge noch zahlen. Das heißt Krankenversicherung und natürlich auch noch Steuern darauf bezahlen. Zumindest wenn die Rente eine entsprechende Höhe hat, damit man überhaupt damit ja rumkommt.
Das hört man ja oft auch Bedenken, wie die junge Generation muss mindestens bis 70 oder länger arbeiten. Also von den 67 kommt noch vielleicht irgendwas drauf. Oder viele junge Leute werden vielleicht gar keine Rente mehr bekommen. Jetzt frage ich mal dich als Spezialistin bei der R&V, wie siehst du diese Aussagen fachlich? Ist da überhaupt was dran, dass wir also nochmal ordentlich in den nächsten Jahren bei der Renteneintritt draufschrauben werden? Und ist die Rente denn wirklich richtig gefährdet oder ist es das Thema nur der Höhe?
Unser Rentensystem ist ein Umlageverfahren und das bedeutet, dass die heutigen Arbeitnehmer mit ihren Beiträgen in die Rentenkasse die Renten der aktuellen Rentner bezahlen. Und dass Kevin später mit seinen Beiträgen, genau wie mein Sohn, meine Rente bezahlen wird. Und angesichts des demografischen Wandels, es gibt eben immer mehr Rentner und immer weniger Junge, die arbeiten, wird das zunehmend schwierig. Und dabei gibt es nun diese vielen Diskussionen um unser Rentensystem und eine erforderliche Änderung, damit eben nicht Kevin mal mit bis 70 oder 75 wird arbeiten müssen oder eben horrende Rentenbeiträge zahlen muss. Oder auf der anderen Seite Renten gekürzt werden müssen, wo wir heute schon sehen, dass die eigentlich ja kaum auskömmlich sind.
Daran angeknüpft gleich mal die Frage, welche Bedeutung hat die gesetzliche Rente eigentlich in der heutigen Zeit? Lässt sich damit eigentlich überhaupt ein Lebensstandard sichern? Ich war Anfang des Jahres bei einer Veranstaltung von Bernd Rürup, vielleicht dem einen oder anderen bekannt mit dem Thema Rürup-Rente. Und er hat einfach mal gesagt, eigentlich war die Rente ja gar nicht als alleiniger Lebensstandardsicherung gedacht. Das ist nur ein Zubrot. Ich glaube, die meisten Leute da, die man in der Fußgängerzone fragen würde, würden was anderes sagen, ne?
Ja, unser Rentensystem ruht ja auf 3 Säulen und die gesetzliche Rente ist eine von diesen 3 Säulen. Daneben gibt es noch die betriebliche Altersversorgung und auch die private Altersversorgung. Und so ist die gesetzliche Rente nur ein Baustein in unserer Altersvorsorge Und wenn man auch mal schaut, was da rauskommt, also einen genauen Blick mal auf die Renteninformation wirft oder sich mal allgemeine Zahlen anschaut, wie zum Beispiel den sogenannten Eckrentner. Das ist ja so ein Gebilde, der hat 35 Jahre lang gearbeitet, hat immer ein Durchschnittseinkommen gehabt und damit eben auch Durchschnittsbeiträge in die Rentenkasse gezahlt, also für jedes Jahr seiner Berufstätigkeit einen Rentenpunkt gesammelt. Und dieses Durchschnittseinkommen sind immerhin aktuell 4.300 Euro monatlich. Und der bekommt mit seinen 35 Rentenpunkten, die er dann gesammelt hat, eine Rente aus heutiger Sicht von rund 1.400 Euro im Monat. Und wie du schon gesagt hast, da geht ja auch noch Steuer ab, Sozialversicherungsbeiträge ab. Und das ist halt nur die Rente eines Eckrentners. Ja. Also man muss die 35 Jahre erreichen. Man muss eben auch mal mindestens dieses durchschnittliche Einkommen haben. Und wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, dass beispielsweise Frauen ja doch nochmal eine ganz andere Erwerbsbiografie haben und eben zum Teil in Teilzeit arbeiten, vielleicht auch keinen so gut bezahlten Job haben oder eben Familienangehörige pflegen und an all diesen Stellen eben auch Einschränkungen bei ihrer eigenen Altersvorsorge haben, dann sind die durchschnittlichen Renten für Frauen, die wirklich aktuell gezahlt werden aus der Rentenkasse, die liegen nur bei rund 950 Euro im Monat. Und damit kann man nun wirklich keinen Lebensunterhalt bestreiten. Und insofern ist auf jeden Fall auch zusätzliche Vorsorge notwendig, sei es eben mit der betrieblichen Altersversorgung. Aber man muss auch schauen, dass man privat was zur Seite legt.
Stichwort privat was zur Seite legen. Kevin, zurück zu dir. Viele Menschen oder viele junge Menschen kämpfen ja vor allem auch mit dem Thema Lebenshaltungskosten, steigende Mieten und dann auch wieder mit einem eventuell schwierigeren Jobmarkt. Ich sehe es aber auch hier bei unseren Nachwuchskräften, wenn die jetzt hier zu uns in die Bank kommen, da sind die Einkommen sicherlich nicht schlecht, aber da schlucken die meisten doch, wenn sie es entsprechend sehen, was kostet denn so eine kleine Wohnung auch in Frankfurt. Gleichzeitig hat man mal gesehen, das Deutsche Aktieninstitut hat letztens vermeldet, es gibt mittlerweile mehr Aktionäre unter 40 als über 60, also schöner Trend. Jetzt Frage, wie sieht in deiner Generation das Thema denn so private Altersvorsorge aus?
Also die Realität ist da schon wirklich schwer. Viele von uns starten mit einem Praktikum oder einem befristeten Job, haben eine hohe Miete, zum Beispiel in Frankfurt, Inflation, generell sehr, sehr teure, auch heutzutage Lebenshaltungskosten. Da bleibt einfach nicht ganz so viel am Monatsende übrig. Vor allem, wenn man gerade erst so im Berufsleben angekommen ist. Da kann sich Altersvorsorge, vor allem privat noch zusätzlich vorzusorgen, schon eher mal wie so ein Luxusthema anfühlen und gehört einfach nicht selbstverständlich dazu. Gleichzeitig sehe ich aber auch was Spannendes, denn auch ich nehme hier bei uns in der Bank die Bereitschaft wahr, dass Aktien und Anlagen immer mehr in den Vordergrund rücken, gerade auch für junge Menschen. Das Interesse ist da. Investieren ist mittlerweile modern, auch durch so Trends auf TikTok oder auf Instagram, treffen mittlerweile auch einfach den Vibe unserer Generation, ne? Durch Finfluencer zum Beispiel. Viele von uns, ja, sehen aber das Thema Altersvorsorge trotzdem nicht so. Denn ich zahle zwar heute was ein, aber ich weiß gar nicht, was später am Ende rauskommt. Und am Ende wollen wir als Generation dann mittlerweile auch selbst entscheiden, was mit unserem Geld passiert. Ob ich jetzt in ETFs, in Sparpläne, in Aktien oder mittlerweile Krypto investiere oder vielleicht auch selber so ein paar eigene Nebenprojekte als Business starte, da sind wir ganz offen, gehen unterschiedlichste Wege. Aber wir alle wissen am Ende doch ziemlich, was ist das Richtige für uns. Und da braucht's einfach Orientierung. Der Stellenwert für die Rente ist zwar da, aber es ist ein Luxusproblem. Und wer weiß, was mit 67 ist.
Jetzt hast du Finfluencer erwähnt, wie auch wir versuchen hier in diesem Podcast ja regelmäßig junge Anleger zu schulen, zu bilden, um das Thema Altersvorsorge, ich sag mal, bekannt zu machen. Jetzt mal die Frage, wie ist denn das mit dem Thema Finanzbildung bei dir? Sich damit differenziert auseinanderzusetzen, ist ja nicht so einfach. Hast du denn das Gefühl, dass in der Schule, da sollte ja eigentlich, ich sag mal, so ein Thema vielleicht kommen, denn woher soll es eigentlich sonst kommen? Wurdest du da ausreichend auf finanzielle Themen und auch dieses Thema Altersvorsorge und Co. vorbereitet oder war es dann doch die Gedichtanalyse in vier Sprachen?
Nee, also wirklich gar nicht. In der Schule habe ich zwar gelernt, wie man so Gedichte interpretiert oder eine Kurvendiskussion macht, all das brauche ich heute gar nicht mehr. Ne?
Der dreijährige Jambus, ich erinnere mich an den, sowas.
Ja, genau. Ja, doch, das stimmt. Aber wie die Welt tatsächlich funktioniert mit Geld, mit Altersvorsorge, das wird dir nicht beigebracht. Finanzbildung war da ganz klar kein Thema. Also was ich mittlerweile auch aus der Brille Neonblau wahrnehme, ist, dass die Politik und die Wirtschaft da immer ein Thema draus machen. Das gewinnt wirklich an Bedeutung. Aber niemand hat uns damals erklärt, wie funktioniert das Rentensystem. Das habe ich erst in der Ausbildung mitbekommen. Und das, obwohl eigentlich genau solche Inhalte zentral für das Leben am Ende sind. Vieles wird sicherlich dazu beigetragen haben durch Podcasts, Social Media oder auch Gespräche damals bei meiner Ausbildung so mit den Beratern, was ich heute über das Thema weiß. Merke aber immer wieder, so ganz vielen ist es so gar nicht bekannt. Deswegen, ich bin schon davon überzeugt, dass man das mit in den Lehrplan aufnehmen sollte. Vielleicht etwas später, eher in Richtung Sekundarstufe 2, aber nicht zu früh. Aber ganz früh sollte man anfangen, wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Und das kannst du schon in der Grundschule machen. Stichwort Taschengeld.
Können das auch die Lehrer eventuell nicht? Ich kann mich immer an meine Diskussion erinnern, dass die gesagt haben, ach, Kapitalmarkt, alles Zocker, alles Spielcasino, die wollen das auch gar nicht. Wie ist denn das? Hat sich das gebessert?
Das ist natürlich schon eine konservativere Brille, die man dann da aufziehen würde. Aber auch ich habe Lehrer kennengelernt und auch einige Lehrer damals von mir, die für sowas schon affin sind. Nur es ist nicht im Lehrplan, es ist keine Zeit dafür, dementsprechend wird es nicht unterrichtet. Was man natürlich als Schule machen kann, ist, wenn man einen ambitionierten Lehrer dafür hat, eine AG gründen. Weiß ich nicht. Am Mittwoch, eine Stunde nach der regulären Schulzeit, setzt man sich hin und quatscht einfach mal über das Thema Geld. Man kann eine Bank einladen, man kann sich einen Fachexperten dazu holen oder vielleicht auch jemand mal von einer Schuldnerberatung, der so dieses Thema Schuldenfalle und Buy Now, Pay Later mit erklärt. Ja, ich glaube, dann haben wir schon viel gewonnen. Aber ich glaube, bis dahin haben wir noch einiges an Arbeit vor uns, dass das wirklich so relevant wird, dass es wirklich umgesetzt wird.
Daniela, dann schwenke ich mal wieder zu dir und lass uns mal konkret werden. Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt privat für die Rente vorzusorgen? Du hast das Drei-Säulen-System kurz erwähnt. Ist es eigentlich auch eine Frage des Alters und damit der noch verbleibenden Zeit? Ja, welche Finanzinstrumente ich überhaupt nutzen dürfte? Ist ja auch schon mal wieder begegnet und sagt, Leute, die jetzt 60 plus sind, auf gar keinen Fall mehr in Aktien investieren. Wie siehst du das?
Zunächst muss man sich einen Überblick verschaffen, wie das überhaupt mit den zukünftigen Einkünften ausschaut. Also was kann ich aus der gesetzlichen Rentenversicherung erwarten? Stichwort Renteninformation. Was erhalte ich eine Betriebsrente? Welche weitere Vorsorge habe ich schon getroffen? Und dann brauche ich eine Strategie, um die sogenannte Versorgungslücke zu schließen. Und dabei kommt es auf meinen Typ an. Das hast du gerade angesprochen. Also möchte ich eben chancenorientiert investieren? Bin ich unterwegs mit einem Fondssparplan, mit ETFs und Aktien? Oder bin ich eher sicherheitsorientiert? Das heißt, bin ich eher diejenige, die doch eher auf verzinsliche Produkte setzt, auf Garantieprodukte? Oder habe ich auch eine Eigentumswohnung, mit der ich mir nachher mietfreies Wohnen sichere? Das sollte man alles im Blick behalten. Und vor allem auch, dass man später lebenslange Zahlungen bekommt. Denn man hat eben auch lebenslange Ausgaben, die brauchen lebenslange Einnahmen, damit nicht am Ende vom Geld noch ganz viel Leben übrig ist.
Jetzt haben wir ja diesen Podcast schon vor einiger Zeit geplant, da wussten wir ja noch nicht gar nicht, was kommt denn jetzt noch? Deswegen frage ich dich mal hier quasi live an dieser Stelle, das Altersvorsorgedepot, da gibt es ja jetzt schon mehr Informationen. Kannst du uns da nochmal einen kleinen Einblick geben, was ist da aktuell geplant? Wie seht ihr das? Welche Möglichkeiten kann ich da selber nutzen?
Ja, das ist ganz aktuell, die Reform der geförderten privaten Altersversorgung, also der sogenannte Riester-Nachfolger, der sich ankündigt für Beginn 1.1.2027. Und da soll es verschiedene Möglichkeiten geben, um eben für das Alter gefördert zu sparen, also Förderung in Form von Zulagen, die man prozentual auf seine eigenen Beiträge zusätzlich vom Staat erhält, sowohl für einen selber als eben auch für Kinder. Und es gibt verschiedene Anlageformen. Es ist zum einen eine Depotlösung mit einem Standarddepot. Da will sogar auch der Staat eine öffentliche Lösung bereitstellen, also da chancenorientiert. Aber es gibt auch die Möglichkeit für diejenigen, die eben sicherheitsorientierter sind, auch Produkte zu wählen, die eben Garantien vorsehen mit 80% oder 100% Beitragsgarantie. Und das wird alles möglich sein, breit in der Branche, also nicht nur Versicherer werden das anbieten, sondern eben auch Fondsanbieter, Banken, Neobroker. Also das Angebot wird sehr breit sein und es gibt, wie es bei staatlichen Lösungen so üblich ist, Restriktionen, die eingehalten werden sollen. Beispielsweise auch einen Kostendeckel für dieses Standarddepot. Das heißt, eine Renditeminderung von nicht mehr als 1% muss das vorsehen.
Und dann habe ich richtig verstanden, ich hatte nämlich erst gedacht, Mensch, kann ich mein ganzes Depot einfach darüber schieben, weil ich kann ja Steuern sparen, super. Aber ist es nicht so, wenn ich in Rente gehe, kann ich die ganze Kohle nehmen wie ein normales Depot, sondern ich habe auch einen Auszahlplan dann, ne?
Entweder einen Auszahlplan für eine bestimmte Laufzeit, mindestens aber bis Alter 85. Oder aber auch die Auswahlmöglichkeit einer lebenslangen Rente. Die muss allerdings auch nicht eine rein klassische garantierte Rente sein, so wie man es heutzutage kennt, sondern auch da können chancenorientierte Anteile dabei sein. Aber man darf, wie bei Riester heute auch, nur einen Teil der Kohle so nehmen. Es gibt eine Teilkapitalisierungsmöglichkeit von 30%, aber der Rest sollte in einer lebenslangen oder eben in einer befristeten Auszahlung geleistet werden.
Und das Ganze zum Start 1.1.27, denkst du, das kriegen wir alle hin?
Also wir kriegen das hin.
Ja, super.
Aber die Frage ist wirklich, ob alle staatlichen Rahmenbedingungen dann schon gegeben sind. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das da tatsächlich darstellt mit der geplanten Lösung des Standarddepots aus dem Staat heraus.
Es soll ja auch eine staatliche Lösung geben. Da sind wir ja ähnlich wie beim Schweden-Modell, ne? mit dem Top-Fonds, die da haben. Ich denke immer so, kann ich auch trotzdem, wenn es wieder eine staatliche Lösung geben, dann das, ich sag mal, den ein oder anderen Anreiz vom Politiker geben, zu sagen, an die Fondsmanager, kauft doch bitte europäische und deutsche Unternehmen, wir müssen unsere eigene Wirtschaft stärken. Gibt es da nicht wieder diese, Differenzen?
Ja, diese Restriktionen, Möglichkeiten können anstehen. Das ist noch nicht endgültig festgelegt. Insofern bietet sich aber vielleicht auch für den Einzelnen an, dann zu sagen, okay, ich wähle mir lieber eine Lösung mit bestimmten ETFs oder sonstigen Anlagen, die mir sympathischer sind.
Kevin, ist das eine Reform, wo du sagen würdest, das ist etwas, was mir die Angst nimmt vor der Rente? Das reicht jetzt ausreichend, um entsprechend die Unsicherheiten da rauszunehmen? Oder sagst du, nee, wir brauchen noch deutlich mehr andere Reformen, um das Rentensystem da gerechter zu machen?
Also ich glaube schon, dass wir zukünftig auf solche hybride Lösungen setzen müssen. Ne? Auch das, was in der Vergangenheit versucht wurde und jetzt eben dadurch dann auch reformiert wird. Sowohl die gesetzlichen Bausteine als auch dann eben solche staatlich geförderten Angebote zu nutzen. Ich glaube, damit haben wir schon viel gewonnen. Und dabei kann uns Finanzbildung aber auch helfen. Denn wenn junge Menschen früh verstehen, wie das Geld funktioniert und wie Vorsorge am Ende aussieht, dann haben sie auch ein paar Optionen und Handlungsspielräume und können dann auch eben diese neue Lösung, die da im nächsten Jahr kommt, für sich nutzen. Ich glaube aber, was wir zunächst brauchen, ist das Thema Vertrauen. Denn das ist aktuell nicht so in das System gegeben. Das nehme ich wahr, nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext. Und viele haben da einfach noch Angst. Denn, darüber haben wir gerade schon gesprochen, man weiß gar nicht, was am Ende dabei rumkommt. Brutto, netto, was wurde auf meiner Renteninformation ausgewiesen? Das ist der Bruttobetrag. Weiß ich, wie viel Steuern und wie viel Beiträge sonst da ich arbeite noch über 40 Jahre von abgehen. Ich weiß nicht, was am Ende dabei rumkommt. Und da würde jetzt schon in so einer Renteninformation zum Beispiel so ein grober Wert helfen, was zum jetzigen Stand in etwa netto im Durchschnitt dabei rauskommt. Dann hat man bessere Anhaltspunkte. Das heißt, vielleicht könnte man auch von der Rentenversicherung so einen digitalen Rechner mit einbauen, dass man jetzt schon mal gucken kann, wenn ich jetzt so und so viel die nächsten Jahre immer wieder einzahle, was könnte denn am Ende dabei rumkommen? Und ich glaube, wenn wir da ansetzen, dann haben wir schon die ersten Schritte getan.
Alles, was wir jetzt hier gehört haben, das ist ja alles beruht ja auf Freiwilligkeit. Und klar, die Rente ist verpflichtend, die wird zuvor von meinem Lohn abgezogen. Alles, was wir jetzt hier so an Zusatzbeiträgen gehört haben, ist ja sogenannte Opt-in-Modell. Das heißt also, ich kann optional reingehen, muss aber nicht. Brauchen wir eher so ein Opt-out-Modell? Das heißt also, der Staat wird ab dem 1.1.27 jedem in Anführungsstrichen 25 Euro abziehen vom Lohn und das in so einen schönen Fonds packen und sagen, hier, wenn du das nicht möchtest, musst du widersprechen, um mehr Leute, zu diesem Thema zu bringen. Wäre das vielleicht eine bessere Lösung, so wie es eben, glaube ich, auch die Schweden machen?
Aus meiner Sicht ist das schon eine coole Lösung. Du nimmst natürlich den Entscheidungsspielraum damit. Das habe ich vorhin gesagt, unsere Generation trifft die Entscheidungen sehr, sehr gerne selber und vor allem nach dem Thema Sinnhaftigkeit. Ich denke, der Sinn bei einem solchen Modell ist durchaus gegeben, denn am Ende ziehst du direkt pauschal etwas ab, schmeißt es in einen Topf, sodass auch alle davon profitieren können. Und das zeigt ja zumindest das schwedische Modell auch. Es funktioniert. Es ist gut. Es ist langfristig ausgelegt und man muss sich nicht selber damit beschäftigen. Das steht ein bisschen im Widerspruch zu unserer Generation, aber es kann bestimmt dem einen oder anderen am Ende des Tages helfen, zumindest etwas mehr im Alter zu haben, als wenn er sich nicht damit auseinandersetzt. Vielleicht aufgrund des fehlenden Verständnisses.
Daniela, dann die Abschlussfrage an dich. ja, welche Reformen werden denn deines Erachtens doch möglich oder nötig sein? Was kann auch überhaupt möglich sein, so nach dem Motto, unter dem Generationenkonflikt, um die Rente in Zukunft fairer zu machen?
Was ja auch ab 1.1.27 schon ansteht, ist die sogenannte Frühstartrente. Damit soll ja auch für junge Leute schon mal das erste Sparen begründet werden und auch so ein Stück weit Finanzbildung geschaffen werden. Also da setze ich auch drauf, dass wir eben, wenn wir anfangen, mit den Sechsjährigen hier einen Zuschuss zu geben, dass dann eben auch entsprechend sich die Kinder mit ihren Eltern zusammen mit diesem Thema beschäftigen. Darüber hinaus ist es aber erforderlich, und das sieht ja auch die Rentenkommission vor, eben unser gesamtes System zu überdenken. Also da reicht es eben nicht, jetzt den Riester-Nachfolger neu zu machen oder eine Frühstartrente auf den Weg zu bringen, sondern eben wirklich dieses Umlagesystem unserer gesetzlichen Rente auf den Prüfstand zu stellen. Und auf der anderen Seite, du hast es eben gerade angesprochen, auch bei der betrieblichen Altersversorgung vielleicht sowas wie Opt-in statt Opt-out einzuführen.
Daniel, jetzt muss ich aber doch noch mal einmal ein kleines bisschen pieken, wenn du magst. Brauchen wir vielleicht aber auch in Zukunft nicht mehr 3% Rentenerhöhung pro Jahr, sondern es muss auch mal eine Nullrunde gedreht werden, um es gegenüber der jungen Generation wieder ein bisschen fairer zu machen? Oder ist das wirklich ja ein Generationenkonflikt, den wir so schnell nicht lösen können?
Also ich habe bei den Rentenerhöhungen immer ganz starke Bedenken, gerade wenn ich auf meinen Sohn schaue, was wir unserer Folgegeneration oder den folgenden Generationen damit antun. Und ich hatte eigentlich mit dem Nachhaltigkeitsfaktor, den es mal gab in unserem Rentensystem, hatte ich ein besseres Gefühl. Einfach weil diese Rentensteigerungen, die es nun mal gibt, die sich errechnen, so wie sie eben vorgegeben sind, weil die gedämpft wurden. Und das fand ich eigentlich schon eine ganz gute Idee im Hinblick auf die kommende Generation.
Dann lass mich unsere Erkenntnis zum heutigen Thema noch mal kurz zusammenfassen. Also das Thema Rente ist nicht nur ein Thema für junge Leute. Ich glaube, wir haben ja heute drei Generationen setzen. XYZ. Alle betrifft uns das. Egal, ob jetzt man in 5 Jahren, in 10 oder in 30 oder 40 Jahren Rente geht. Wir alle müssen uns um das Thema kümmern. Ab dem nächsten Jahr wird es neue Möglichkeiten geben. Aber im Endeffekt, man muss sich entsprechend selber darum kümmern. Aktuell sieht es nicht danach aus, als wenn etwas verpflichtend kommt. Verpflichtung heißt natürlich begrenzte Möglichkeiten selber zu agieren, aber es bleibt dabei, man muss sich selber damit auseinandersetzen. Was kommt nachher für mich dabei raus? Was kann ich heute schon für mich selber tun? Und dann entsprechend mal wieder am Ball bleiben. Aber auch hier gilt ja, die Zeit läuft für mich. Ja, wenn ich gucke in deine Richtung, wenn du noch 40 Jahre hast und regelmäßig am Kapitalmarkt investierst, da sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Und dann würde ich erstmal an dieser Stelle einen Punkt machen und sagen, vielen Dank für eure fachlichen, aber auch privaten Einblicke, ihr beiden.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, Falco.
Dann war es das auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet wieder einiges mitnehmen und könnt auch jetzt dem Thema Alterssorge vielleicht etwas entspannter begegnen. Und wenn ihr auch weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert auch gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregung auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dann einfach an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Fit for Trading, der Podcast. Hintergrundwissen zur Börse und Aktien. Endlich verstehen, worum es wirklich geht.